Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 101, Rodea.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Qari'atu mal-Qari'atu wa ma adraka mal يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Das gewaltige Geschehen. Was ist es, das gewaltige Geschehen? Was weißt du schon, was das gewaltige Geschehen ist? Es ist jener Tag, da die Menschen in ihrem Schrecken gleich aufgescheuchten, umherflatternden Faltern sein und die Berge gleich zerschlagener Streichwolle sein werden. Der aber, dessen Waagschale infolge guter Werke, die er tat, schwergewichtig ist, wird in ein beglückendes Leben hineingehen. Doch der, dessen Waagschale aufgrund fehlender guter Werke leichten Gewichtes ist, dessen Heimstatt wird der Höllenschlund sein. Was aber weißt du, was das für ein Ort ist? Es ist hochloderndes, immer da brennendes Feuer.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 27. Juni 2023, gleich dem 6. Tier 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Netanyahu, die Schaffung eines Präsidenten. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Ayatollah Khamenei: Hadsch kann alle Verschwörungen arroganter Mächte und Zionisten gegen die Menschheit vereiteln. Raisi: Iran unterstützt nationale Souveränität Russlands. Israelische Siedler verletzten bei Anschlägen in Nablus mehrere Palästinenser. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Ayatollah Khamenei: Hadsch kann alle Verschwörungen arroganter Mächte und Zionisten gegen die Menschheit vereiteln. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution Ayatollah Sayyid Ali Khamenei sagte, dass die jährlichen Hadsch-Rituale alle Verschwörungen der arroganten Mächte und der Zionisten gegen die Menschheit vereiteln können. In einer Botschaft an die Hadsch-Pilger 2023 sagte das Oberhaupt am Dienstag, dass die Rituale alle Pläne der arroganten Mächte und des Zionismus, die auf den moralischen Untergang der Menschheit in der gegenwärtigen und zukünftigen Zeit abzielen, unwirksam machen können. Ayatollah Khamenei fügte hinzu, dass die arroganten Mächte und der Zionismus mit ihren Feindseligkeiten und Sabotageakten zu diesem Zeitpunkt mehr als in der Vergangenheit auf Einheit und Spiritualität abzielen. Er betonte, dass die USA und andere arrogante Zentren entschieden gegen die Einheit unter den Muslimen, die Verständigung unter muslimischen Nationen und Ländern und das Engagement für die Religion der jüngeren Generationen dieser Nationen sind. Einheit bedeutet, dass die Wissenschaftler und Universitäten der islamischen Welt Hand in Hand zusammenarbeiten, die Gelehrten islamischer Schulen einander in gutem Glauben, mit Toleranz und Fairness begegnen und die intellektuellen Eliten aller Länder und aller Konfessionen die Menschen mit den Gemeinsamkeiten der anderen bekannt machen und das Zusammenleben und die Brüderlichkeit fördern, so Ayatollah Khamenei. Raisi: Iran unterstützt nationale Souveränität Russlands. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi hat nach dem gescheiterten Aufstand der paramilitärischen Wagner-Gruppe die Unterstützung seines Landes für die nationale Souveränität Russlands zum Ausdruck gebracht. Bei einem Telefongespräch mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin am Montag sagte Raisi, Iran glaube, dass die Präsenz außerregionaler Streitkräfte eine Bedrohung für alle Länder in der Region sei. Die beiden Präsidenten tauschten sich auch über die Lage im Kaukasus aus. Wir verfolgen die Entwicklungen in der Kaukasusregion aufmerksam und glauben, dass die Konflikte im Kaukasus unter Beteiligung der regionalen Länder gelöst werden sollten, fügte der iranische Präsident hinzu. Putin seinerseits informierte Raisi über den jüngsten bewaffneten Aufstand in seinem Land und sagte, Moskau habe bei der Bewältigung des Aufstands kraftvoll gehandelt. Der russische Präsident wies zudem auf die negativen Folgen der Maßnahmen außerregionaler Kräfte im Hinblick auf die Entwicklungen im Kaukasus hin und sagte, das Problem müsse durch Zusammenarbeit und Koordination zwischen den regionalen Nachbarländern gelöst werden. Beide Präsidenten erörterten auch die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen und drängten auf eine rasche Umsetzung der bereits unterzeichneten Abkommen zwischen den beiden Ländern. Raisi und Putin sagten, die Zusammenarbeit zwischen Teheran und Moskau im Nord-Süd-Korridor könne als erfolgreiches Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen zwei Ländern dienen, was auch in anderen Sektoren ausgebaut werden könne. Israelische Siedler verletzten bei Anschlägen in Nablus mehrere Palästinenser. Mehrere Palästinenser sind bei einem israelischen Siedlerangriff in der Nähe des Dorfes Duma, südlich der besetzten Stadt Nablus im Westjordanland, verletzt worden, sagte ein Aktivist. Hassan Darlas, der Siedlungen im nördlichen Westjordanland überwacht, sagte am Montag, dass eine Horde israelischer Siedler Steine auf palästinensische Autos geschleudert habe, die auf einer Straße in der Nähe von Duma fuhren, berichtete die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Zwei Palästinenser wurden bei dem Angriff verletzt und die Windschutzscheiben ihres Fahrzeugs wurden von den Siedlern eingeschlagen. Die Verletzten, beide Bewohner des Dorfes Rusra südlich von Nablus, wurden vor Ort behandelt. Bei einem anderen Vorfall erlitten mehrere palästinensische Passagiere Augenverletzungen, als israelische Siedler ihr Auto in der Nähe der Stadt Jama'in südlich von Nablus verfolgten und sie mit Pfefferspray angriffen. Unterdessen zerstörten israelische Truppen am selben Tag weite Teile palästinensischen Landes im Süden des Dorfes Rariut, südlich von Nablus. Israelische Soldaten und Siedler haben ihre Angriffe auf palästinensische Zivilisten in den besetzten Gebieten verschärft, um Palästinenser gewaltsam aus ihrem Land zu vertreiben und Platz für die Ausweitung illegaler Siedlungen zu schaffen. Präsident Assad zu UN-Hilfschef: Rückkehr von Flüchtlingen nach Syrien sollte nicht politisiert werden. Syriens Präsident Bashar al-Assad hat die Notwendigkeit betont, die Frage der Rückkehr syrischer Flüchtlinge in ihr Heimatland aus der Politik herauszuhalten und betonte, dass Damaskus ihre sichere Rückführung wünsche. Assad machte diese Bemerkungen am Montag bei einem Treffen mit Martin Griffiths, dem UN-Untergeneralsekretär für humanitäre Angelegenheiten und Nothilfekoordinator in Damaskus, berichtete Syriens offizielle Nachrichtenagentur Sana'a. Er sagte, dass die Frage der Rückkehr der Flüchtlinge in einem humanitären und moralischen Rahmen verfolgt und nicht politisiert werden sollte. Die sichere Rückkehr der Flüchtlinge sei das vorrangige Ziel der Regierung in Damaskus, betonte er und fügte hinzu, dass die staatlichen Institutionen Syriens Maßnahmen ergriffen hätten, um den Prozess zu erleichtern. Griffiths seinerseits skizzierte einen internationalen Aktionsplan zur Unterstützung von Projekten zum schnellen Wiederaufbau in Syrien und zur Mobilisierung von Anstrengungen zur Sicherung der Rückkehr der Flüchtlinge. Fast 6 Millionen von den Vereinten Nationen registrierte Syrer flohen während einer vom Ausland unterstützten Militanz- und Zerstörungskampagne, die 2011 begann, und ließen sich größtenteils in Nachbarländern wie der Türkei, dem Libanon und Jordanien nieder. In den letzten Jahren ist es den syrischen Regierungstruppen jedoch mit Unterstützung Russlands und Irans gelungen, die Kontrolle über fast alle Regionen von den Terrorgruppen zurückzugewinnen. Mit der Wiederherstellung des Friedens in dem vom Krieg zerrissenen arabischen Land kehren viele Syrer in ihre Heimat zurück, während die Regierung Wiederaufbauprojekte vorantreibt. Allerdings behaupten westliche Medien, die seit langem den Syrien-Konflikt anheizen, dass den Flüchtlingen bei ihrer Rückkehr nach Syrien die Gefahr droht, inhaftiert und gefoltert zu werden. Putin nach Meuterei. Westen und Ukraine wollten, dass Russen sich gegenseitig töten. Der russische Präsident Wladimir Putin sagte, er habe den Streitkräften seines Landes befohlen, während der bewaffneten Meuterei der Wagner-Gruppe am Wochenende Blutvergießen zu vermeiden, und fügte hinzu, dass der Westen und die Ukraine wollten, dass die Russen sich gegenseitig töten. Von Beginn der Ereignisse an wurden auf meinen Befehl hin Schritte unternommen, um großes Blutvergießen zu verhindern, sagte Putin am Montag in einer Fernsehansprache an die Nation. Es brauchte unter anderem Zeit, um diejenigen, die einen Fehler gemacht hatten, eine Chance zu geben, zur Besinnung zu kommen und zu erkennen, dass ihr Handeln von der Gesellschaft entschieden abgelehnt wurde und dass das Abenteuer, in das sie verwickelt waren, tragische und destruktive Konsequenzen für Russland und für unseren Staat hat. Der russische Präsident dankte auch den Wagner-Kämpfern und Kommandeuren, die zurückgetreten waren, um Blutvergießen zu vermeiden, und sagte, er werde sein Versprechen einhalten, ihnen zur Umsiedlung nach Belarus zu erlauben, wenn sie wollten, oder die Unterzeichnung eines Vertrags mit dem Verteidigungsministerium oder einfach die Rückkehr zu ihren Familien. Heute haben Sie die Möglichkeit, Russland weiterhin zu dienen, indem Sie einen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium oder anderen Strafverfolgungsbehörden abschließen oder zu Ihrer Familie und Ihren Angehörigen zurückzukehren. Wer möchte, kann nach Belarus gehen, sagte er. Die Aufruhr begann wegen Differenzen zwischen Prigozhin und Shoigu. Der Wagner-Chef hatte Russlands militärischer Spitze vorgeworfen, einen Raketenangriff auf die Feldlager der Gruppe in der Ukraine angeordnet zu haben und dabei große Zahlen seiner paramilitärischen Kräfte getötet zu haben. Die Behörden in Moskau wiesen dies jedoch strikt zurück. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 33 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 24 Grad, Mashhad 26 Grad, Isfahan 32 Grad, Shiraz 29 Grad und Bandarabas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Salare Arili mit dem Titel Sogaram Shekast Ey Sori. Das heißt, meine Schale ist gebrochen, o Wirt.
خاطرات عمر رفته در نظرگاهم نشسته، بر سپهر لاجوردی آتش آهم نشسته. ای خدای بی نصیبان، قبلگاه ما غریبان، ساغرم شکسته ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی، ساغرم شکسته ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی، در میان طوفان بر موج غم نشسته، منم در زورق شکست، منم ای ناخدای عالم. تا نام من رقم زده شد یک بار، مرغم زده شد بر سر نوشت آدم. ساغرم شکسته ای ساغی، رفتن ز دست انسانی. تو تشنه کامم کشتی در سراب ناکامی ها، ای بلای نافرجامی ها، نبرد لب بر جانی، می کشم به دوش از حسرت بار مستی و بدنامی ها. بر موج غم نشسته منم، در زورق شکست منم، ای ناخدای عالم، تا نام من رقم زده شد، یک بار مهر غم زده شد بر سر مشت آدم. ساغرم شکست ای ساری، رفتم ز دست ای ساری. حکایت از چه کنم، شکایت از چه کنم، که خود به دست خود آتش بر دل خون شده، نگران زده ام. بر موج غم نشست منم، در زورق شکست منم، ای ناخدای عالم، تا نام من رقم زده شد، یک بار مهر غم زده شد بر سر نوشته آدم. تشنه کامم کشتی در سراب ناکامی ها، ای بلای نافرجامی ها، نبرد لب بر جانی، می کشم به دوش از حسرت بار مستی و بدنامی ها. بر موج غم نشست منم، در زورق شکست منم، ای ناخدای عالم، تا نام من رقم زده شد، یک بار مهر غم زده شد بر سر نوشته آدم. ساغرم شکست ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی. ساغرم شکست ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی. ساغرم شکست ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی. ساغرم شکست ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Hallo liebe Hörerfreunde, heute sind wir wieder mit einer neuen Folge aus der Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen für Sie da. In der heutigen Sendung werden wir Ihnen ein Dorf aus der Wüstenprovinz Yazd vorstellen. In dieser Provinz gibt es 50 Dörfer mit historischen und natürlichen Sehenswürdigkeiten. Jedes Jahr werden diese Ortschaften von vielen Touristen besucht, besonders in den Jahreszeiten Frühling und Sommer. Als Beispiel könnte man die Dörfer Islamiye, Fahraj, Aqda, Dehbala und Karzjan nennen. In der heutigen Folge werden wir uns mit dem Dorf Islamiye befassen. Bleiben Sie also dran. Das Dorf Islamiye liegt in einem langen Tal 30 Kilometer südwestlich des Provinzzentrums Yazd und 10 Kilometer entfernt von der Stadt Taft. Es befindet sich auf der nördlichen Seite des Shirkuh-Berges und neben dem Orab-Berg. Die Strecke Yazd-Shiraz führt neben dem Dorf vorbei, daher hat sich diese Gemeinde auch parallel zu der Strecke ausgebreitet. Islamiye liegt 1700 Meter über dem Meeresspiegel und die unterirdischen Wasserquellen sind 40 Meter tief. Das Dorf ist seit langem ein Handelspol der Gegend und daher gibt es für die Reisenden und Touristen in der Ortschaft verschiedene Dienstleistungen. Auch heute ist das Dorf wegen der Yazd-Shiraz-Route immer noch bevölkert und es ziehen viele Bewohner aus Taft in diese Gemeinde. Die Einwohnerzahl beträgt rund 2000 Personen. Die Bewohner sprechen Farsi mit einem einheimischen Akzent und sind schiitische Muslime. Klimatisch und geografisch gesehen ist das Klima hier wegen seiner gebirgigen Lage und der vielen Regenfälle sowie der saisonalen Winde besser als in Yazd. Im Frühling ist es in Islamiye angenehm, im Sommer ziemlich warm und im Winter kalt. Dieses Dorf gibt es seit dem 15. Jahrhundert und es hat viele historische Bauten wie die Jame-Moschee, historische Burgen und Höhlen, Wassermühlen sowie die Wasserquelle Tamer. All diese Bauten sind kulturell und historisch betrachtet sehr wichtig. Unter den wertvollen historischen Sehenswürdigkeiten kann auch auf die Struktur des Dorfes hingewiesen werden, die viele Touristen anzieht. Diese Struktur wurde auf Initiative der Organisation für Kulturerbe sowie des Kunst-, Handwerk- und Tourismuszentrums der Provinz Yazd und weitere Instituten renoviert. Der wichtigste Bau ist das historische Gebäude Qadamgah, der der Herrscherzeit der Seldschuken angehört. Forschungen zeigen, dass es früher auch eine Karawanserei neben dem Ort gab. So zeigen uns die nebeneinander gelegene Karawansereien Qadamgah sowie der Wasserschacht, das Kaffeehaus und der Bazar, die alle auf der Route Yazd-Shiraz lagen, dass diese Karawanserei damals von besonderer Wichtigkeit und Bedeutung war. Das hervorragende Klima und der gute Boden, aber auch die Mühen der Bewohner haben diese Ortschaft im Bereich der Baum- und Pflanzenzucht besonders weiterentwickeln können. Es gibt da Bäume wie Granatapfel, Mandel, Aprikosen, Pflaumen, Apfel, Pfirsich und Sauerkirchen. Weiteres werden Maulbeeren, Kakifrüchte, Walnüsse, Birnen, Weintrauben und Kirschen geerntet. Am bekanntesten sind allerdings die hier angebauten Granatäpfel und die Mandeln. Außerdem gibt es in Islamiye auch Kichererbsen, Linsen, Bohnen und Kartoffeln. Weitere Produkte sind Weizen, Gerste, Mais, Sonnenblumen, Rüben und Luzernen. Auch Heilkräuter wie Thymian, Rhabarber, Lakritze und Malven sind hier zu finden.
Die Die meisten Bewohner sind entweder Angestellte, Verkäufer oder Arbeiter. Manche davon arbeiten in der Landwirtschaft oder sie sind Viehzüchter, Imker und in der Seidenraubenzucht tätig. Hauptberuflich sind sie aber im Dienste der Reisenden, die auf der Strecke Yazd Shiraz unterwegs sind. An dieser Strecke befinden sich auch viele Läden und Geschäfte. Das Dorf Islamiyeh ist wegen seiner einzigartigen Lage sowie der wunderschönen Walnuss- und Mandelgärten äußerst attraktiv. Die grüne Landschaft am Fluss Faisabad ist ein guter Ort zur Erholung. Ein Gebiet des Schirkuh-Berges namens Schirkuh-Sarir, kleiner Schirkuh, eignet sich für sämtlichen Bergsport zu jeder Jahreszeit. Im Winter ist dieser Berg mit Schnee bedeckt und im Frühling führen seine Täler viel Wasser. Als weitere Sehenswürdigkeit der Gemeinde kann die Höhle Islamiyeh genannt werden, die auch einen historischen Wert besitzt und bei den Bergsteigern sehr beliebt ist. Diese Höhle ist 20 Meter lang und 20 Meter hoch. In der Höhle sind Überreste aus der Zeit der Aschkaniden zu sehen und es gibt dort auch Mauern, die aus großen Ziegelsteinen und einer Lehm-Strohmischung errichtet wurden. Die Quelle Tormeh ist eine weitere Natursehenswürdigkeit dieser Ortschaft. Diese Wasserquelle gibt es seit Beginn des Frühlings, wo die Regenfälle beginnen. Sie fließt dann bis Anfang Herbst, also bis zum iranischen Monat Meh, daher also auch der Name Tormeh. Die Quelle hat ein klares, kühles und leichtes Wasser. Der höhere Berg Oroku, Adlerberg, mit einer Höhe von 2018 Meter liegt 1,5 Kilometer westlich entfernt von Islamiyeh. Dieser Berg gleicht einem Adler und er ist Ausflugsziel von vielen Bergsteigern und Touristen. Zu den Sehenswürdigkeiten des Dorfes zählen noch die große alte Platane, deren Alter von 1500 Jahre geschätzt wird, und die Chilburg, die früher am Eingangstor der Ortschaft lag und wo die Reisenden und Händler Maut zahlen mussten. Auch die alten Gassen und die Granatäpfelgärten ziehen jeden Blick auf sich. Neben all diesen natürlichen Phänomenen gibt es auch noch alte Bauten wie die Jamae-Moschee von Islamiyeh und die historischen Gebäude in der Umgebung. Die Moschee wurde auch in der Liste für iranisches Kulturerbe registriert. Außerdem gibt es auch ein Mausoleum, die Qadamgoh-Moschee, die einen sehr schönen Schein aus dem Jahr 1118 in ihrer Gebetsnische birgt. Dieses Gebäude war früher als Ali ibn Reza-Moschee bekannt. Die Inschriften sind mit schwarzer Tinte geschrieben und gehören dem Jahr 1300 an. In Islamiyeh gibt es auch Kunsthandwerk wie Kaschmirknüpfen, Brokatstrickerei oder das Knüpfen von Teppichen mit Symbolen und Entwürfen aus Kaschan, Kerman, Isfahan und Yazd. Diese Arbeiten gelten als Mitbringsel und Souvenirs der Ortschaft. Außerdem gehören dazu auch Berberitze, Walnüsse, Mandeln, Granatäpfel, heimische Brotarten sowie Körbe, die aus Granatapfelzweigen hergestellt werden. Thank you.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Homayoun Shajarian mit dem Titel Ey Shabe Judai, auf Deutsch O Nacht der Trennung.
Oh,
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Netanyahu, die Schaffung eines Präsidenten. Weiterhin guten Empfang.
Als Donald Trump 2016 die Präsidentschaftswahl gewann, waren die amerikanischen Medien und das politische System auf die sogenannte Russiagate-Untersuchung fixiert.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
Die von Robert Mueller geleitete Untersuchung basierte auf der Hypothese, dass die russischen Armeen aus Cyberkriegern, Trollen und Bots hinter Trumps Sieg steckten. Im stark überarbeiteten Mueller-Bericht wurden die Einzelheiten der israelischen Verbindung enthüllt. Auch im Bericht des Geheimdienstausschusses des Senats zu den Vorwürfen der geheimen Absprache bei den Wahlen 2016 wurde eine israelische Verschwörung nicht erwähnt. Doch der langjährige, preisgekrönte investigative Journalist James Bamford hat in seinem neuen Buch Spy Fail, ausländische Spione, Maulwürfe, Saboteure und der Zusammenbruch der amerikanischen Spionageabwehr enthüllt, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu im Frühjahr 2016 einen geheimen israelischen Agenten in die Vereinigten Staaten entsandt hat, um Donald Trump zum Sieg bei der Präsidentschaftswahl zu verhelfen. Laut Bamford traf sich der Agent mit Beratern von Trump und bot an, ihnen geheime Informationen gegen Hillary Clinton zu geben. Im Jahr 2016 war für Benjamin Netanyahu kein Thema wichtiger als der Gewinn von Donald Trump im Weißen Haus. Trump war der Schlüssel zu allem, was Netanyahu anstrebte. Aber es gab keine Garantie, dass er gewinnen würde. Vor diesem Hintergrund entsandte der israelische Premierminister einen äußerst vertrauenswürdigen Berater, der mit entscheidenden Informationen ausgestattet war, um heimlich in die US-Wahlen einzugreifen und Trump ins Weiße Haus zu bringen. Den FBI-Dokumenten zufolge bestanden die Geheimdienstinformationen offenbar aus Vorabinformationen über Russlands Hackerangriffe auf das Demokratische Nationalkomitee DNC und Hillary Clintons Präsidentschaftskampagne und enthielten möglicherweise vertrauliche Details aus den gestohlenen E-Mails.
They left out a little bit from the report, and that's that there was collusion.
James Bamford, investigativer Journalist. Sie haben in dem Bericht ein wenig ausgelassen, und zwar, dass es Absprachen gegeben habe. Aber diese wurden zwischen Netanyahu und Israel und der Trump-Kampagne abgehalten. Und das ging über Monate und Monate weiter und beinhaltete, dass der Trump-Kampagne geheimer Zugang zu den Informationen gewährt wurde, die die Russen von Hillary Clintons Wahlkampf und dem DNC erworben haben. Mit anderen Worten, die Israelis haben eine sehr, sehr hochentwickelte Abhörorganisation, Einheit 8200. Das ist ihr Äquivalent zur NSA. Und sie haben die Russen belauscht und abgehört auf Wikigate und Julian Assange. Und sie sammelten all diese Informationen auf, die die Russen von der Clinton-Kampagne und dem DNC erhielten. Und anstatt sie dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, Obama, weiterzugeben, was ja ein Verbündeter tun sollte, vor allem einer, der 4 Milliarden Dollar pro Jahr bekommt, gaben sie es stattdessen heimlich der Trump-Kampagne, um Zugeständnisse von Trump zu bekommen, wenn er Präsident werden sollte. Bamfords Buch basiert teilweise auf einer Reihe von Textnachrichten, die der israelische Geheimagent an Trump-Berater Roger Stone geschickt hatte. In einer Nachricht vom 12. August 2017 schrieb der Agent: Roger, Halle aus Jerusalem. Irgendein Fortschritt? Er wird besiegt werden, wenn wir nicht eingreifen. Wir haben wichtige Informationen. Der Schlüssel liegt in Ihren Händen. Später schrieb der Agent: Oktoberüberraschung auf dem Weg. James Bamford. Die Dokumente, die ich erhalten habe, stammen vom FBI. Es gibt die eidesstaatliche Erklärung des FBI dazu. Es gibt Dokumente, zahlreiche Zitate des Geheimagenten, des israelischen Geheimagenten, der von Netanyahu entsandt wurde, der über den PM spricht, den der FBI-Agent als Premierminister angibt und eine monatelange Verschwörung plant, im Wesentlichen von Mai 2016 bis Herbst 2016, genau bis zur Wahl. In seinem von The Nation veröffentlichten Artikel schrieb James Bamford: Obwohl in der eidesstaatlichen Erklärung keine einzelnen Angeklagten genannt wurden, zeugten die zahlreichen möglichen Strafanzeigen in den FBI-Dokumenten von der Ernsthaftigkeit der israelischen Verschwörung. Dazu gehörte ein Verstoß gegen das Verbot ausländischer Spenden, das es Ausländern verbietet, Geld oder etwas Wertvolles für Bundes-, Landes- oder Kommunalwahlen zu spenden. Weitere Anklagepunkte waren Beihilfe, Verschwörung, Überweisungsbetrug und versuchte Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug. Ein weiterer Vorwurf: unbefugter Zugriff auf einen geschützten Computer, deutet darauf hin, dass Israel möglicherweise illegale Hacking-Operationen durchgeführt hat. Den in den Dokumenten enthaltenen E-Mails und Textnachrichten zufolge begann die Verschwörung im späten Frühjahr 2016, als sich abzeichnete, dass Trump gute Chancen hatte, die Nominierung der Republikaner zu gewinnen. Obwohl der Name des Spions geschwärzt ist, gibt es viele Ähnlichkeiten mit einem von Trumps engsten Mitarbeitern, Isaac Mollo, einer sehr zwielichtigen Figur, die Netanyahu auf geheime Missionen an verschiedene Orte schickt. Ein Hauptgrund dafür, warum Netanyahu wollte, dass Trump gewinnt, war, dass Trump versprach, das Atomabkommen mit Iran aufzukündigen, an dem die Obama-Regierung sehr hart gearbeitet hatte. Donald Trump, republikanischer Präsidentschaftskandidat. Ich habe mich mit diesem Thema sehr detailliert befasst. Ich würde sagen, bei Weitem mehr als jeder andere. Glauben Sie mir. Oh, glauben Sie mir. Und es ist ein schlechter Deal. Die größte Sorge bei einem Vertrag ist nicht unbedingt, dass Iran ihn verletzen wird, weil er das bereits, wie Sie wissen, getan hat. Das größere Problem besteht darin, dass sie die Bedingungen einhalten und trotzdem die Bombe bekommen können, indem sie einfach die Zeit verstreichen lassen. Darüber hinaus übte die Obama-Regierung großen Druck auf Netanyahu aus, um eine Einigung mit den Palästinensern über Al-Quds Jerusalem auszuhandeln, das zwischen den Palästinensern und Israel aufgeteilt werden sollte. Aber das Regime wollte die gesamte Stadt für sich haben. In der Zwischenzeit suchte das Nahostquartett, eine Gruppe, die zur Vermittlung des palästinensisch-israelischen Friedensprozesses gegründet wurde, und zu der Vertreter der Vereinten Nationen, der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten und Russlands gehörten, nach einer Lösung für die Probleme im Zusammenhang mit der Besetzung. Und es stand kurz vor der Veröffentlichung eines Berichts, von dem erwartet wurde, dass er äußerst kritisch gegenüber dem israelischen Regime sei. Als Trump sein Amt antrat, erkannte er als Zeichen seiner Wertschätzung für das, was Netanyahu für ihn getan hatte, Jerusalem al-Quds und nicht Tel Aviv als Hauptstadt des israelischen Regimes an.
Therefore, I have determined that it is time.
Donald Trump, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es an der Zeit ist, Jerusalem offiziell als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Frühere Präsidenten haben dies zwar als wichtiges Wahlversprechen erwähnt, es aber nicht eingehalten. Heute halte ich meins. Ich habe diese Vorgehensweise für das Beste im Interesse der Vereinigten Staaten von Amerika und der Friedensbemühungen zwischen Israel und den Palästinensern gehalten. Dies ist ein längst überfälliger Schritt, um den Friedensprozess voranzutreiben und auf eine dauerhafte Einigung hinzuarbeiten. Israel ist eine souveräne Nation und hat jede andere souveräne Nation das Recht, ihre Hauptstadt selbst zu bestimmen. Dies anzuerkennen ist in der Tat eine notwendige Voraussetzung für die Verwirklichung des Friedens.
Acknowledging this is a fact is a necessary condition for achieving peace.
Während Trumps Amtszeit im Weißen Haus wurden illegale Siedlungen ununterbrochen erweitert. Die Vereinigten Staaten sind jedoch nicht das einzige Land, in das die Netanyahu-Regierung eingreift und versucht, die Wahlen zu beeinträchtigen. Eine 8-monatige Untersuchung durch Journalisten einiger der angesehensten Zeitungen der Welt hat die Rolle des israelischen Regimes beim Sturz oder besser gesagt beim Scheitern von Wahlen in Lateinamerika, Afrika und den Vereinigten Staaten ans Licht gebracht. Tatsächlich ist das israelische Regime seit langem ein Zentrum für geheime Beeinflussung von Wahlen weltweit.
Archimedes Group was one of those companies earlier on before
James Bamford, investigativer Journalist. Und die Archimedes-Gruppe war eines dieser Unternehmen vor Beginn dieser Untersuchung, das als ein Unternehmen identifiziert wurde, das Israel benutzte. Oder es war zumindest ein privates Unternehmen mit Verbindungen zum israelischen Geheimdienst, das viel Betrug und andere Aspekte anwendete, um Wahlen in verschiedenen Teilen der Welt zum Scheitern zu bringen. Ich glaube, es gab 13 Länder oder so, an denen es beteiligt war. Das geht also schon seit langer Zeit so. Israel war allein in den letzten 7 Jahren an enormen Mengen an verdeckten und Geheimdienstoperationen in den USA beteiligt. Jetzt, da die Wahlen im Jahr 2024 bevorstehen, ist der israelische Premierminister erneut Benjamin Netanyahu und Donald Trump kandidiert erneut für das Präsidentenamt. Angesichts der gleichen Akteure in der gleichen Positionen, der gleichen Medien und des gleichen Kongresses, die bei allen fragwürdigen Aktionen Israels die Augen verschließen, stellt sich die Frage, wird sich die Geschichte wiederholen?
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.